Ich heiße euch alle herzlich willkommen zum heutigen Bible Training. Schön, dass ihr online dabei seid und zuschaut. Heute geht es weiter mit Teil 5 und zwar in unserer Lehrreihe. Wie wird man weise? Und lasst uns anfangen. Ich hoffe, ihr habt Papier und Stift zur Hand und eure Bibel parat, damit ihr später selbst nochmal nachforschen und erkunden könnt, ob das, was wir heute so durchsprechen, ob das auch wirklich im Wort so steht. So, naja, jetzt kommen wir mal erstmal zu einer kleinen Differenzierung. Wir müssen differenzieren zwischen der weltlichen und der geistlichen Weisheit. Was ist denn die weltliche Weisheit? In der weltlichen Weisheit geht es um eine Sammlung von Wissen, aus Vernunft, Bildung, Wissenschaft, quasi eine Sammlung von belegbaren Dingen, die plausibel und logisch nachvollziehbar sind. Zum Beispiel, ich habe einen Apfel, dann nehme ich noch einen Apfel und noch einen Apfel. 1 plus 1 plus 1, wenn man das zusammenaddiert, ergibt es 3 Äpfel. Das stimmt ja, passt. Aber dann, wenn man sagen würde, es gibt Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist, 3, aber 1, bei der weltlichen Weisheit, da hapert das schon, das ergibt keinen Sinn, das kann nicht sein. Also, bei den Quellen, wenn man in der weltlichen Weisheit schaut, gibt es unterschiedliche Quellen. Es gibt so viele, da hat man eine unfassbare Menge an Quellen, wie zum Beispiel Lexika, das Internet und so weiter. Neue Forschungserkenntnisse werden dabei aktualisiert. Neue wissenschaftliche Findungen, die man bekommt, das wird alles aktualisiert und weitergegeben. Die Bibel wird als ein Buch der Kritik angesehen. Alles, was in der Bibel geschrieben steht, wird auseinandergenommen und kritisch betrachtet. Und es wird alles kritisch hinterfragt. Was ja in der Bibel passiert ist, das stimmt nicht. Ja, vielleicht gab es einen Jesus, aber er ist definitiv nicht auferstanden von den Toten. Das kann nicht sein, das macht keinen Sinn, das ist unmöglich. Also nein, ist es auch nicht passiert. Das ist das, was die weltliche Weisheit sagt. Aber leider ist diese Position nicht nur von Christen vertreten, nicht nur von Nicht-Christen vertreten, sondern auch von vielen Christen. Jetzt haben wir in Kontrast dazu, zu der weltlichen Weisheit, die geistliche Weisheit. Was ist die denn? Die einzige Quelle für die geistliche Weisheit ist das Wort Gottes. Die geistliche Weisheit ist nicht etwas, was wir uns selbst erlernen können, etwas, was wir uns selber sammeln können, uns selbst irgendwie aneignen können. Nein, es ist etwas von Gott Gegebenes. Gott gibt diese Weisheit durch sein Wort. Jetzt fangen wir mit dem ersten Teil an. Wir hatten ja, nochmal um zurückzukommen, unser Thema für heute, wie wird man weise? Gott vertrauen, erkenne deine Götzen, achte auf sein Wort. Teil 1. Wie wird man eigentlich weise? Dafür möchte ich gerne nur 3, es gibt so viele verschiedene Charaktere, aber wir fokussieren uns heute mal auf 3 Charaktere der Bibel. Wir werden sie uns näher betrachten, um zu erkennen, wie haben diese Charaktere denn eigentlich Weisheit erlangt. Und dafür fangen wir an mit Salomon. In 1. Könige 3,5 erscheint Gott Salomo in einem Traum und sagt, bitte, was ich dir geben soll. Und was macht Salomon? Sagt er, oh ja, jetzt habe ich eine große Bitte offen. Ich wünsche mir Reichtum, ich wünsche mir gesunde Lebensjahre, gesunde und lange Lebensjahre. Macht er das? Nein. Salomon bittet um Weisheit. Und Gott gibt ihm Weisheit. Aber es gibt einen Unterschied hier. Salomon lebte nicht weiter in der göttlichen Weisheit. Er diente Gott nicht mehr mit ungeteiltem Herz, denn er hatte sich von ihm entfernt. Er war zuerst ganz nah an Gott, aber dann hat sich Salomon Stück für Stück für Stück für Stück von Gott entfernt und ist 1000 Frauen hinterhergelaufen. 1000 Frauen ist Salomo nachgelaufen und hat alles getan, um diese Frauen zufriedenzustellen. Er tat das, indem er was machte, was Gott überhaupt nicht gefällt, und stellte verschiedene Götzen auf. In den Augen Salomons erschien das komplett richtig. Es erschien ihm richtig, diese Frauen zu heiraten, die Gott überhaupt nicht kennen, und für eben diese Frauen auch noch Höhlen aufzurichten, wo sie ihren Götzen, wo sie ihren Göttern opfern können. Und das können wir alles in 1. Könige 11 nachlesen. Er hat sich also von Gott entfernt. Und somit ist auch die göttliche Weisheit von ihm gewichen. Die weltliche Weisheit ist aber in ihm geblieben. Die weltliche Weisheit, die Gott ihm gegeben hat, ist weiterhin geblieben. Das hat Gott nicht von ihm weggenommen. Denn Gott selbst sagt: Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Die weltliche Weisheit: wenn Gott etwas gibt, dann nimmt er es nie zurück. Das heißt, diese Weisheit, die Gott Salomon gegeben hat, das hat er nicht zurückgenommen, das blieb. Aber die göttliche Weisheit, das ist etwas, das durch die Beziehung zu Gott passiert, durch eine lebendige Beziehung, dass man mit ihm führt, mit ihm auch ist, ja, dass man nicht auf seinen eigenen Verstand vertrauen hat, sondern auf das, was Gott möchte und auf sein Wort vertieft ist. Das ist diese göttliche Weisheit. Und je mehr Salomon sich von ihm entfernte, von Gott entfernte, entfernte sich natürlich auch die göttliche Weisheit von Salomon. Also, anhand dieses Beispiels von Salomon können wir zwei Sachen lernen. Erstens, bitte Gott um Weisheit. Du kannst ganz einfach zu Gott gehen und ihm für Weisheit bitten, und er wird es dir geben. In Jakobus 1,5 steht geschrieben: Wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Das war erstens. Zweitens, wir lernen noch eine Sache. Wir müssen eine Beziehung zu Gott führen. Diese Beziehung muss an allererster Stelle stehen. Je näher wir zu Gott sind, desto weiser werden wir. Je mehr du dich von Gott entfernst und das tust, was du in deinen Augen für richtig hältst, desto törichter wirst du. In Sprüche 12,15 steht geschrieben: Der Weg der Narren erscheint in seinen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Jetzt kommen wir zum zweiten Charakter, und zwar Daniel. Es ist eigentlich nicht nur Daniel, da inkludiere ich noch Hanania, Michael und Azaria dazu. Die alle, die vier, die hatten allen Grund, sauer auf Gott zu sein. Sie wurden von ihren Familien weggerissen. Sie wurden von ihrem Zuhause weggerissen. Sie wurden von dem Land, in dem sie lebte, weggerissen und wurden nach Babylon verschleppt. Außerdem wurden ihre wunderschönen Namen mit so wunderschönen Bedeutungen umgeändert in babylonische Namen. Sie wurden dorthin verschleppt, weil sie von guter Abstammung waren. Und genau das wollte der König benutzen für seinen Dienst. Der König hat all die jungen Männer, die er verschleppt hat, sehr gut behandelt. Die hatten Luxus, ja. Er hat sogar angeordnet, dass diese Jungen das Beste vom Besten auch zum Essen bekommen. Eigentlich hört sich das doch alles wunderbar an. Ja, die sind zwar verschleppt worden von ihrem Zuhause, weggerissen worden von ihren Familien, aber zumindest leiden sie jetzt keine Folter dazu. Zumindest haben sie noch sehr Gutes zu essen und sie leben in einem Luxus. Diese jungen Männer wurden von zu Hause verschleppt, und nur Daniel es waren so viele, aber nur Daniel, Hanania, Michael und Azaria hatten eine Bitte gehabt. Ihre Bitte war es, eben nicht dieses Luxusessen, dieses Essen von der Tafelkost des Königs zu essen. Das wollten sie nicht. Aber wieso nicht? Wieso wollten sie denn nicht von der Tafelkost des Königs essen? Ganz einfach. Sie wussten, dass bevor dieses Essen da serviert wird, dass es den babylonischen Götzen geopfert wird. Und sie wollten sich damit nicht verunreinigen. Sie lebten im Exil in Babylon und standen unter einem enormen Druck, diese fremde Kultur, die Bräuche eines fremden Landes, sich da anzupassen. Aber diese feste und tiefgehende Verbindung zu Gott ermöglichte ihnen immer wieder die göttliche Weisheit zu demonstrieren. Und Gott hat diese Treue, der vier Freunde belohnt. In Vers 17 können wir lesen, und diesen vier jungen Männern gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. In Vers 20 steht es weiter, dass diese vier Jungs im ganzen Königreich die Weisesten waren. Was nehmen wir also an Beispiel von Daniel und seinen Freunden? Was können wir daraus mitnehmen? Sei treu gegenüber Gott. Sei nicht jemand, der schon bei den ersten Anzeichen von Herausforderungen und Schwierigkeiten sich von Gott abwendet und im Selbstmitleid versinkt, sondern sei weiterhin treu gegenüber Gott. Er wird die Weisheit schenken, er wird dir die Weisheit schenken in einer gottlosen Welt, wo diese Jungen, wo sie komplett dem Druck hingegeben waren. Das waren junge Männer und sie waren in einer gottlosen Welt, wo sie in einem gottlosen Bereich, in einem gottlosen Land waren sie. Und sie waren dort ausgesetzt. Aber was haben sie getan? Sie haben diesen Druck, die sind an diesem Druck nicht erschüttert worden, sie sind an diesem Druck nicht runtergegangen, nein. Sie haben sich aber nicht angepasst zu den Bräuchen, die es da gab. Nein, sie haben sich nicht der Gottlosigkeit angepasst. Sie machten genau das Gegenteil. Sie haben die fremden Bräuche nicht angenommen, sondern sie dienten treu ihren einzig wahren Gott weiter und lebten ihm wohlgefällig. Lasst uns genauso treu sein gegenüber Gott in der Welt, in der wir jetzt leben, und er wird uns die Weisheit schenken und leiten. Jetzt kommen wir zum dritten Charakter. Josef. Josef war 17 Jahre alt. Ein Teenie, dem es gut ging in seinem Vaterhaus, dem nichts mangelte. Und nun ist er weit weg. Er wurde von seinen eigenen Brüdern, von seiner eigenen Familie verraten und verkauft in die Sklaverei. Er war ein Fremder in einem fremden Land als Sklave. Langsam fängt es an, ein bisschen bergauf zu gehen, denn er gelangt zum Haus des Potiphars und hat da eine gute Stellung. Dann kommt aber der nächste Schlag. Er wird mit einer falschen Anschuldigung durch Potiphars Frau ins Gefängnis geworfen. Er war verlassen und alleine und musste so vieles erleiden, jedoch hat er immer Gottes Plan für ihn vertraut. Und das ist genau das, was wir anhand des Beispiels Josef lernen können. Erstens, sich an Gott anzulehnen durch all die Herausforderungen hindurch. Zweitens, trotz Verrat und falscher Anschuldigungen blieb Josef fest verankert in seinem Glauben und vertraute auf Gottes Weisung. Er konnte die Träume deuten. Das war alles nur möglich durch die Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. Er vertraute darauf, dass Gott das Beste für ihn im Sinn hat. Und dieses Vertrauen resultierte darin, dass er nach dem Pharao der Boss Ägyptens war. Das zeigt uns, dass wenn wir in den dunkelsten Momenten, die wir durchleben, wenn wir in diesen schwierigen Zeiten auf Gott vertrauen, er diese Herausforderungen benutzt und uns geistlich wachsen zu lassen. Er benutzt diese Herausforderungen, damit wir weiter wachsen können. Seine Weisheit und sein Timing sind perfekt und überragt unser Verständnis. Und seine Pläne sind einfach die besten Pläne, die es gibt für uns. Und das ist, seine Pläne für uns sind besser als jeden Plan, das wir für uns selbst überlegt haben. Er weiß, was das Beste für dich und für mich ist. In allen deinen Lebenslagen vertraue auf Gott. Auch wenn es besonders, besonders schwer fällt, vertraue auf Gott. Komme, was wolle, vertraue auf Gott. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das war, erkenne deine Götzen. Alles schön und gut. Aber wie erkenne ich denn die Götzen in meinem Leben? Wie weiß ich denn, was denn so die Götzen sind, die ich in meinem Leben so habe? Alles, was dich davon abhält, Gottes Wort zu hören, Gottes Wort zu lesen und darin zu leben und das zu machen, also das, was im Wort Gottes steht, zu machen, das sind all deine Götzen. Alles, was dich davon abhält, Gott gegenüber gehorsam zu sein, ihm gegenüber treu zu sein, ihm zu vertrauen, all das sind die Götzen. Nun gibt es aber ein Problem. Wenn man weit davon entfernt ist, das zu tun, was Gott gefällt und ihm gegenüber gehorsam zu sein, merkt man doch häufig gar nicht, was denn die Götzen im eigenen Leben sind. Denn man selbst ist ja der festen Überzeugung, dass was man macht, dass es richtig ist. So wie wir das deutlich bei dem Beispiel von Salomon auch gesehen haben. Was können wir denn nun tun, sodass wir nicht verenden wie Salomon? Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Lasst uns drei Punkte durchgehen, wie wir denn Sprüche 3, 4 bis 6 praktisch umsetzen können. Erstens, wie können wir das denn machen, was hier steht, denn das ist absolut wichtig. Komm in seine Ruhe. Komm in seine Ruhe. Im Psalm 46, 10 steht geschrieben, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wir leben in einer sehr, sehr hektischen Welt. Es ist so viel Input, den wir ausgesetzt sind, durch die Medien und durch alles, was um uns herum ist. Wir haben kein Mindset dafür. Oft sagen wir haben kein Mindset dafür, jetzt gerade Zeit mit Gott zu verbringen. Ja, ich habe gerade keine Zeit mit Gott zu verbringen. Ich bin so beschäftigt, ich habe so viel zu tun, ich muss noch das und das tun. Ich habe einfach keine Zeit. Ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit. Aber das stimmt nicht. Du hast Zeit. Du hast sehr viel Zeit. Du nimmst dir die Zeit nur nicht. Und das ist ein Riesenunterschied. Und genau das sollte eben nicht sein. Still sein und zur Ruhe kommen und mit Gott Zeit zu verbringen, hören, was er zu uns sagen möchte, sein Wort lesen, das alles steckt in einer guten Beziehung drin. Und diese Beziehung, die ist wichtig, das brauchen wir. Wir brauchen diese Zeit mit Gott. Daher lasst uns unsere Zeit mit Gott und in seinem Wort jeden Tag priorisieren. Nimm dir aus deinem beschäftigten Alltag die Zeit dafür, Zeit, eine lebendige Beziehung mit Gott zu führen. Das ist absolut wichtig. Auch wenn du sagst, ich habe gerade kein Mindset dafür, denn das beschäftigt mich und ich komme nicht da klar. Ja, dann erst recht. Da, mit all deinen Lasten kannst du zu Gott gehen und ihm das sagen. Daher lasst uns unsere Zeit mit Gott jeden Tag priorisieren. Das ist absolut wichtig. Zweitens, räume auf. Wenn du Punkt 1 machst, befolgst und täglich mit Jesus verbringst, dann wird der Heilige Geist dir aufzeigen, was für Götzen du in deinem Leben hast. Dann nimmst du den Besen zur Hand und räumst dein Herz auf von all diesen Götzen. Wutanfälle, Lügen, Ehebrechen, ja, Überheblichkeit, Alkoholsucht, Drogensucht, Pornografiesucht, Unglaube, was auch immer es auch ist, räume in dir auf, indem du das Wort Gottes über dich aussprichst und indem du das Wort Gottes auch befolgst. Das ist so unfassbar wichtig. Bitte Gott um Vergebung und reinige den Tempel. Denke immer daran, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also trenne dich von den Götzen und sei erfüllt und gefüllt mit seinem Wort. Drittens, achte auf sein Wort. Nachdem du nun aufgeräumt hast und dich getrennt hast von den Götzen, die dir Gott aufgezeigt hat, ist es wichtig, auf sein Wort zu achten. Dein Verstand oder deine Gefühle sollten nicht die Autorität in deinem Leben haben, sondern das Wort Gottes. Gefühle kommen und gehen. Der Verstand ist auch veränderbar. Man lernt mal was Neues dazu und wird auch in anderen Sachen berichtigt. Aber das Wort Gottes ist unveränderlich. Da wird nichts verstrichen. Das bleibt immer gleich. Es war, ist und wird auch für immer dasselbe sein. Nichts wird mehr aktualisiert und es wird auch nichts davon weggestrichen werden. Wenn wir uns jeden Tag mit Gottes Wort beschäftigen, es aufsaugen und verinnerlichen in unserem Herzen und darauf achten, dann nimmt auch automatisch seine Weisheit in uns zu. Kurze Zusammenfassung von dem, was wir heute besprochen haben. Erstens, wir haben angefangen mit dem ersten Teil, wie wird man weise? Dafür haben wir uns drei Charaktere angeschaut. Und zwar, wir haben festgestellt, dass man weise wird durch Bitten und durch eine Beziehung zu Gott, durch Treue und durch Vertrauen. Im zweiten Teil haben wir uns damit beschäftigt, wie wir denn unsere persönlichen Götzen, diese Höhen, wie Salomon die aufgestellt hat, wie erkennen wir denn diese Höhen in unserem Leben, bei uns persönlich, wie erkennt man das denn? Wie erkennen wir diese Götzen? Da haben wir drei praktische Schritte, die uns dabei helfen, auf Gott zu vertrauen und nicht auf unseren eigenen Verstand. Wir haben drei praktische Schritte, die uns dabei helfen, uns von diesen Götzen zu trennen. Und das ist erstens, indem wir zur Ruhe kommen. Komm zur Ruhe. Zweitens, räume auf. Und drittens, achte auf sein Wort. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dein kostbares Wort. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns leitest in deiner Weisheit, Herr. Ich bitte dich, dass du uns vorbereitest, dass wir wirklich erkennen, was denn die Götzen sind in unserem Leben, wovon wir uns trennen müssen, Herr. Zeige dies uns auf. Hilf du uns, Heiliger Geist, uns davon zu trennen und mehr in deinem Wort uns zu vertiefen und dein Wort besser zu verstehen, sodass wir dein Wort auch an andere weitergeben können. Sei du mit jedem Einzelnen von uns und leite du uns in deiner Wahrheit. In Jesu mächtigen Namen. Amen.